SRF 1.
«12.30 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Private Essen, Taxifahrten, hohe Telefonrechnungen. Bei der Genfer Stadtregierung laufen die Spesen völlig aus dem Ruder. Von einer Schande sprechen bürgerliche Politiker und verlangen das Geld zurück. Das grosse Geld ist auch Thema bei den Schweizer Ärzten. Dieses soll nicht im Vordergrund stehen, sagt ausgerechnet eine Gruppe von Spitzenverdienern und hat dafür sogar einen spezifischen Eid abgelegt.
Der Kerngedanke ist eigentlich die so wertvolle Patienten-Arzt-Beziehung vor äußeren Einflüssen zu schützen, oder?
So der Chefchirurg des Spitals Freiburg. Für eine Alibi-Übung hält man das beim Spitalverband. Dann, schon als kleines Mädchen, wollte Dana Cottrell US-Präsidentin werden.
I've always wanted to be president from when I was a little girl, I told my dad.
Jetzt will die fast 50-Jährige als Quereinsteigerin in den Kongress und steht damit für einen Trend bei den Demokraten. Und um eins kommen wir auf die Kuh, respektive zur Frage, soll der Bund mit Geld dafür sorgen, dass wieder mehr Kühe Horn tragen? Für und wieder in der Abstimmungskontroverse zur Horn-Kuh-Initiative. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. 17'000 Franken allein fürs Telefonieren mit dem Handy, 3'000 Franken fürs Taxi. Und die Liste der Beispiele lässt sich weiter verlängern. Die 5 Mitglieder der Genfer Stadtregierung haben im letzten Jahr insgesamt 120'000 Franken Spesen angehäuft. Und das notabene über die Spesenpauschale von je 13'200 Franken hinaus. In Genf ist man erschüttert und die Forderung steht im Raum, die Regierungsmitglieder sollen überzogene Spesen zurückzahlen. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli berichtet.
Diese Affäre sei eine Schande für Genf, sagt Simon Brandt, Präsident der Stadtgenfer FDP.
C'est une honte pour Genève d'avoir un conseil administratif qui fait des choses pareilles et ça donne une image catastrophique de Genève au reste de la Suisse.
Die FDP ist in der Stadtregierung nicht vertreten. Diese besteht aus CVP, SP, den Grünen und den alternativen Linken. Von bürgerlicher Seite kommen nach der Spesenaffäre deutliche Forderungen auf. Alle ungerechtfertigt erhaltenen Spesen müssten zurückerstattet werden, sagt Brandt.
Ils doivent rembourser tous la totalité des frais professionnels engagés qui ne relèvent pas de leur activité de magistrat.
Und auch am Tag nach dem Spesenskandal steht vor allem Guillaume Bachason im Fokus. Er räumte gestern umgehend Fehler ein und kündigte an, über 50'000 Franken zurückzubezahlen, als einziger der 5 Stadträte. Das wurde zwar anerkannt von der CVP, der Partei des aufstrebenden 36-Jährigen, der auch im Nationalrat sitzt. Und obwohl Barazon schon vor der Spesenaffäre wie Pierre Modet wegen einer Reise nach Abu Dhabi in der Kritik stand, hält die CVP zu ihm. Philippe Fleury, Vizepräsident der Genfer CVP, wählt dennoch deutliche Worte. Das ist keine Ruhmesstunde für Barazon. Er ist noch jung, mit all den Fehlern und Qualitäten, welche das mit sich bringt. Er war unvorsichtig und er muss dieses Verhalten nun sofort ändern. Die bürgerlichen Parteien dominieren das Stadtparlament und verlangen neben den Rückzahlungen, dass nun auch die Spesenrechnungen der letzten 3 Jahre überprüft werden. Die linksgrüne Stadtregierung soll zudem in Zukunft volle Transparenz schaffen. Sicher ist, dass diese Affäre das schon bisher angespannte politische Klima in Genf weiter anheizen wird.
Ja, und ein Einzelfall ist Genf mit solchen Spesenexzessen nicht. Immer wieder sorgen überrissene Spesenbezüge in der Schweiz für Diskussionen. Das zeigen allein die jüngsten Vorfälle. So soll auch die Tessiner Regierung jahrelang zu viele Spesen kassiert haben. An der Uni St. Gallen läuft eine Untersuchung wegen mutmaßlichen Spesenmissbrauchs und auch beim VBS sorgten Spesenexzesse für Schlagzeilen. Hohe Militärs haben opulente Essen mit viel Alkohol den Steuerzahler berappen lassen. Ob Politiker, Offiziere oder Professoren, wenn es auf Kosten der anderen geht, wird das Portemonnaie offenbar locker gezückt. Häufen sich diese Fälle in der Schweiz und was braucht es, um Auswüchsen Einhalt zu gebieten? Diesen Fragen ist Ivan Santoro nachgegangen.
Die Organisation Transparency International Schweiz kämpft seit Jahren für mehr Transparenz bei Behörden und Politik. Geschäftsführer Martin Hilti kennt dann auch viele Fälle von Mauscheleien und Spesenexzessen. Leer geschluckt hat er beim Fall Genf aber trotzdem.
Das überrascht mich schon, insbesondere das Ausmaß der bezogenen Spesen.
Dass die Genfer Politik nach der Affäre Mode nun schon wieder in den Schlagzeilen ist, will Hilti nicht werten. Auch glaubt er nicht, dass sich allgemein Spesenexzesse in der Schweiz häufen würden. Aber was sagt er denn zu den vielen jüngsten Fällen, wo Politiker oder Beamte sich Essen und andere Annehmlichkeiten mit Steuergeldern bezahlen ließen?
Ich erkläre mir das am ehesten so, dass man zunehmend hinschaut, wie mit den Spesen umgegangen wird, dass eben korrekt damit umgegangen wird. Und das ist erfreulich.
Auch im Fall Genf war das so. Kontrolle sei gut, klare Vorgaben aber besser, ist Hilti überzeugt. Ein einfaches Mittel, um exzessive Spesenbezüge einzudämmen, sei ein verbindliches, klares Spesenreglement. Das habe der Bund bewiesen, wo in allen Departementen gleiche Richtlinien gelten.
Also da hat man beispielsweise Essenspauschalen, man hat Regelungen, inwieweit die Spesen im Rahmen von Auslandreisen erstattet werden. Das sind Zahlen, das sind Bandbreiten, das ist absolut machbar und das ist sehr wichtig und sinnvoll, dass man solche Regelungen trifft, um eben den Missbrauch zu verhindern.
Genf hat aufgrund der jüngsten Vorfälle das Spesenreglement überarbeitet. Transparency Schweiz begrüßt dies, aber es reiche noch nicht, sagt Hilti.
In diesem Zusammenhang ist wichtig auch, dass man öffentlich Zugang gewährt über Spesenbetrüge.
So weit will Genf jedoch nicht gehen. Für Hilti ist aber klar, nur völlige Transparenz sorge dafür, dass der Missbrauch von Spesen auf ein Minimum reduziert werde. Denn für den Geschäftsführer von Transparency ist klar, ungerechtfertigte Handykosten, übermäßige Taxifahrten, opulente Essen, alles bezahlt vom Steuerzahler, das sei kein Kavaliersdelikt.
Solche Fälle, die verletzen eben sehr stark das Vertrauen in die politischen Institutionen, in die gewählten Politikerinnen und Politiker. Ein Spendenexzess bildet immer einen Missbrauch auch von Steuergeldern. Das ist sehr schädlich für unsere Demokratie und deshalb ist wichtig, dass wir solche Fälle möglichst unterbinden können.
Sagt Hilti und fordert Kantone und Gemeinden auf, ihre Spesenreglemente zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Der Bericht von Ivan Santoro. In Großbritannien ermittelt die Polizei innerhalb der linken Labour-Partei wegen Verdachts auf antisemitische Hassverbrechen. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Tobias Meyer.
Hintergrund sind parteiinterne Dokumente, welche ein Radiosender der Polizei weitergeleitet hat. Darin sind laut Polizei Äußerungen von Parteimitgliedern enthalten, die strafrechtliche Ermittlungen rechtfertigen. Die Partei kündigte an, mit den Ermittlern zusammenarbeiten zu wollen. Die linke Labour-Partei hatte in den letzten Monaten selbst heftig über mutmaßlichen Antisemitismus in den eigenen Reihen diskutiert. Unter anderem stand der Parteichef Jeremy Corbyn in der Vergangenheit in der Kritik wegen seiner pro-palästinensischen Haltung im Nahostkonflikt. Die Staatsanwaltschaft Spaniens fordert für die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung bis zu 25 Jahre Haft. Dies wegen Rebellion, Ungehorsam und Unterschlagung von öffentlichen Geldern. Im letzten Herbst hatte Madrid die Regionalregierung Kataloniens abgesetzt, dies nach der verfassungswidrigen Unabhängigkeitsabstimmung. Seither sitzen 9 katalanische Politiker und Aktivisten in Untersuchungshaft, darunter der ehemalige Vizepräsident Oriol Junqueras. Weitere 9 wurden auf Kaution entlassen oder setzten sich ins Ausland ab, wie der frühere Regionalpräsident Carles Puigdemont. Nord- und Südkorea wollen die Olympischen Sommerspiele 2032 zusammen ausrichten. Man werde eine entsprechende Bewerbung an das Internationale Olympische Komitee schicken, teilten die beiden Staaten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Außerdem einigten sich die Sportfunktionäre Nord- und Südkoreas darauf, im nächsten Jahr eine gemeinsame Handballmannschaft an die Weltmeisterschaft in Deutschland zu schicken. Die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele hatten Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bereits bei ihrem Treffen im September angekündigt. Auf den 1. Dezember werden hunderte Originalmedikamente in der Schweiz günstiger. Das Bundesamt für Gesundheit senkt die Preise von fast 300 Originalpräparaten um durchschnittlich knapp 20%. Auch bei Generika gibt es Vergünstigungen. Bei über der Hälfte der überprüften Arzneimittel sei das angebracht. Das Bundesamt für Gesundheit überprüft jedes Jahr einen Teil der Arzneimittel auf Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und passt den Preis, wenn nötig, an. Die Schweizer Hotels konnten im September mehr Übernachtungen verbuchen. Laut dem Bundesamt für Statistik ist die Zahl der Übernachtungen verglichen mit dem Vorjahresmonat um 3,2% gestiegen. Übernachtungen von inländischen Gästen nahmen dabei mehr als doppelt so stark zu wie diejenigen der Gäste aus dem Ausland. Über das ganze Jahr gesehen übernachteten Gäste bis und mit September 30,9 Millionen Mal in Schweizer Hotels. Das ist ein Plus von 3,7%. Die Züge der Centovalli-Bahn zwischen Locarno und der italienischen Stadt Domodossola fahren wieder planmäßig. Die Strecke auf italienischem Boden war seit Dienstag wegen eines Unwetters unterbrochen. Die Schäden seien mittlerweile behoben, heißt es bei der Bahnbetreiberin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone SDA. In den letzten Tagen fuhren die Züge nur auf dem Tessiner Abschnitt zwischen Locarno und Gamedo. Das Wetter. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne nur gebietsweise, im Jura und im Süden fällt stellenweise Regen. Morgen scheint teilweise die Sonne, an den Voralpen hält sich stellenweise eine zähe Bewölkung. Die Temperatur erreicht bis 12 Grad. Im Süden wird es zeitweise nass, bei 15 Grad.
Die Löhne von Ärztinnen und Ärzten geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Diese Woche etwa wurde publik, dass die selbstständigen Ärzte viel mehr verdienen als angenommen, je nach Fachgebiet Spitzenlöhne an der Millionengrenze. Nun aber formiert sich aus Kreisen dieser gut bezahlten Ärzte eine Gegenbewegung. Mit einem neuen Schweizer Ärzteeid wollen sie sich gegen Einflüsse der Spitäler wehren, Behandlungen zu verordnen, die primär Geld einbringen. Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi.
Ich betreibe eine Medizin mit Augenmaß und empfehle oder ergreife nur Maßnahmen, die sinnvoll sind. Sätze wie dieser stehen im neuen Schweizer Ärzteeid. Er ist freiwillig, geht aber weiter als das Gelöbnis, das alle Ärztinnen und Ärzte rituell nach dem Staatsexamen ablegen. Der Initiant des neuen Schweizer Eides ist Bernhard Ecker, Chefchirurg am Spital Freiburg. Er erklärt:
Der Kerngedanke ist eigentlich die so wertvolle Patienten-Arzt-Beziehung vor äußeren Einflüssen zu schützen, oder?
Äußere Einflüsse wie zum Beispiel leistungsabhängige Boni, dass Ärzte mehr verdienen, wenn sie mehr Untersuchungen und Eingriffe machen. Solchen Anreizen will der Schweizer Eid entgegentreten. Im Sommer bereits haben Ärzte im Spital Freiburg sich dazu bekannt. Gestern nun hat der große Verband FMCH den Eid an seiner Jahresversammlung abgelegt. Unter dem Dach des FMCH sind 9000 Chirurgen und invasiv tätige Ärztinnen und Ärzte organisiert. Eine gute Sache, gerade angesichts der jüngsten Schlagzeilen zu überrissenen Löhnen, findet Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften. Wenn es schon solche Exzesse gäbe,
dann sind sie am ehesten bei den Disziplinen, die in der FMCH zusammengeschlossen sind. Und deswegen finde ich es eigentlich toll, dass gerade die mit so etwas beginnen und diesen Eid sprechen.
Aber, sagt Scheidegger,
die Frage ist einfach, wie man das später kontrollieren kann.
Kontrollieren, ob sich die Ärzte im Alltag dann auch tatsächlich an die ethischen Grundsätze halten, auf die sie sich verpflichtet haben. Denn rechtlich bindend ist dieses Gelöbnis nicht. Verstöße werden nicht geahndet. Der Spitalverband H+ will sich offiziell nicht äußern, lässt aber durchblicken, dass man die Initiative des FMCH für eine Alibi-Übung hält. Gerade weil in dessen Reihen die meisten Spitzenverdiener sind. Der Gesundheitsexperte Felix Schneule vom Vergleichsdienst Comparis ist deshalb der Ansicht, das Schwören dieses Schweizer Eides müsse für die FMCH-Chirurgen Konsequenzen haben.
Dann heisst das auch, dass die Mitglieder ihren Berufsalltag nach diesem Eid ausrichten müssen.
Konkret?
Ärzte, die mit einem Spital einen Vertrag haben, der Boni verspricht, wenn sie mehr operieren, diesen Vertrag müssen sie eigentlich kündigen.
Mehr noch. Ärzte, die zu viel untersuchen oder operieren, verstoßen auch gegen die Regeln ihrer Standesordnung, so Schneuli weiter. Deshalb hätten ärztliche Berufsverbände, darunter auch der Dachverband FMH, im Grunde ein Problem.
Wenn man ethische Standards hat und wenn man Mitglieder hat, die sozusagen im Berufsalltag diesen ethischen Standards nicht gerecht werden, müsste man eigentlich handeln und müsste sie eigentlich ausschließen.
Soweit sind die Überlegungen der Verfasser des Schweizer Eids noch nicht gediehen. Initiant Bernhard Ecker baut auf die Kraft der inneren Veränderung.
Von uns Ärztinnen und Ärzten, es muss von uns kommen, es muss von innen oder von unten herauf und ganz sicher nicht von der Politik von oben herabkommen.
Wie und ob sich das auf die Gesundheitskosten auswirkt, wird sich weisen. Den hippokratischen Worten müssen jetzt Taten folgen.
Viertel vor eins, Ihren Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Leere Ladenregale, horrende Preise. Die Bargeldkrise in Simbabwe bringt die Bevölkerung an ihre Grenzen. Unsere Afrika-Korrespondentin schildert die Situation und erklärt, wie es dazu gekommen ist. Und die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ist auch als Kritik am obersten Schweizer Gericht zu verstehen. Dort sei man sich politischen Druck gewohnt.
Uns hat immer ein ehemaliger Präsident des Bundesgerichts gesagt, diesen Druck musst du aushalten, dafür bist du auch gut bezahlt.
Erklärt Altbundesrichter Hans Wieprächtiger. Die Frage ist, wie geht man damit um? Antworten kurz vor eins. Seit Wochen kaufen die Menschen in Simbabwe, was sie können. Fast panikartig, aus Angst, dass es morgen nichts mehr gibt. Die Leute in Simbabwe haben den Glauben an ihre eigene Währung verloren und stürzen sich deshalb auf alles, was greifbar ist. Die Regierung hat zwar versprochen, die schon länger andauernde Bargeld- und Wirtschaftskrise zu lösen, stattdessen wird die Situation nur noch schlimmer. Für Benzin zum Beispiel standen die Menschen in den letzten Tagen oft stundenlang an. Frage an Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Die Situation an den Tankstellen hat sich offenbar etwas entspannt, aber wie sieht es denn in den Läden aus? Gibt es dort noch zu kaufen, was die Leute für den Alltag brauchen?
Ja, nur teilweise. In vielen Läden gibt es gewisse Dinge gar nicht mehr. Öl zum Beispiel ist sehr knapp derzeit. Dann sind die Lebensmittel zum Teil rationiert, dass man zum Beispiel nur einen Laib Brot pro Person kaufen kann. Teilweise war sogar das Bier rationiert. Einige Läden haben ganz zugemacht, weil sie die Waren nicht mehr aufstocken konnten. Und andere haben einfach die Preise für Grundnahrungsmittel massiv in die Höhe gesetzt.
Nahrungsmittel sind also nicht erhältlich oder unerschwinglich. Gilt das auch für andere Dinge, Hygieneartikel zum Beispiel oder Medikamente?
Ja, Medikamente, das ist derzeit ein sehr großes Problem in Simbabwe. Ich habe mich gestern mit einem jungen Mann unterhalten in Harare, der mir erzählte, dass er Schmerzmittel kaufen wollte in der Apotheke, dass die Apotheken aber nur noch US-Dollar akzeptierten und nicht mehr die lokale Währung, die Bondnotes. Die Bondnotes, die sind ja offiziell gleich viel wert wie der US-Dollar, aber auf dem Schwarzmarkt hat man in den letzten Tagen bis zu 6 oder 8 Mal mehr Bondnotes für die US-Dollar erhalten. Und weil die Apotheken eben die Medikamente importieren müssen, brauchen sie US-Dollar. Und weil die meisten Zimbabwerinnen und Zimbabwer aber keine US-Dollar haben, hat das auch dazu geführt, dass bereits Menschen gestorben sind, weil sie eben die medizinische Versorgung nicht mehr bezahlen konnten.
Zimbabwe steckt ja schon länger in einer Wirtschaftskrise. Was hat denn nun dazu geführt, Anna Lemmenmeier, dass sich die Lage so zugespitzt hat?
Ihr Grund für die Panik war das indirekte Zugeben des Finanzministers, dass die Bondnotes oder das elektronische Geld eben nicht so viel wert sind wie der US-Dollar. Und das hat bei Zimbabwerinnen und Zimbabwern sofort die Alarmglocken läuten lassen. Zimbabwe hat ja eine schmerzhafte Geschichte mit Inflation hinter sich vor 10 Jahren. Da sind die Leute mit ganzen Plastiksäcken voller Geld herumgezogen. Die Inflation hat damals mehrere Milliarden Prozent betragen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dass Simbabwe seither in ihre eigene Währung kein Vertrauen mehr haben, das ist verständlich.
Wir haben ja bereits im Sommer über die Bargeldkrise in Simbabwe miteinander gesprochen. Damals ging es darum, dass die Leute praktisch nur noch elektronisch, also übers Mobiltelefon bezahlen können. Geht denn das jetzt auch nicht mehr?
Doch, doch, das geht. Nur das Problem ist, dass eben dieses sogenannte Eco-Cash-Geld in der Theorie eben auch genau gleich viel wert ist wie der US-Dollar, in der Praxis oder auf dem Schwarzmarkt eben nur halb so viel wert. Verheerender aber ist die Entwicklung seither, dass die Regierung nun eine Steuer auf jede elektronische Zahlung über $10 erhoben hat. Das heißt, bei jeder Zahlung verlieren Zimbabwe wieder Geld. Ihre Kaufkraft schwindet somit und gleichzeitig gehen die Preise in den Supermärkten in die Höhe. Das heißt, die Leute haben immer weniger Geld für immer teurere Lebensmittel.
Und wie gehen Sie damit um, die Menschen? Formiert sich da irgendwelcher Protest?
Ja, es gab Proteste und auch die Opposition, die versucht derzeit sehr von diesem Unmut zu profitieren. Gleichzeitig sind Zimbabwe in solchen Situationen aber auch stets sehr pragmatisch. Ich habe mit einem Zimbabwe gesprochen, der hat mir gesagt, we are a very resilient people, ein sehr belastbares Volk. Und so waren viele Lösungen auch sehr pragmatisch in diesen Tagen, dass sich sofort ad hoc WhatsApp-Gruppen bildeten, wo dann mitgeteilt wurde, genau jetzt gibt es an dieser Tankstelle Benzin, aber auf längere Sicht muss die Bevölkerung in Zimbabwe unten durch, das ist klar. Und ob sich dann nicht Proteste im großen Stil bilden werden, das ist derzeit fraglich.
Stichwort längere Sicht, sind denn da irgendwelche Lösungen eben in Sicht?
Ja, die Regierung, die verspricht, die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt aber auch Budgetkürzungen. Das trifft dann wieder das Volk. Zimbabwe hat einen riesigen Schuldenberg. Deswegen will ja auch niemand Zimbabwe US-Dollars leihen. Also für die Bevölkerung sieht es in den nächsten Jahren nicht gerade rosig aus.
Sagt Anna Lehmann-Meyer, unsere Korrespondentin für Afrika. Für die Wahlen nächste Woche in den USA zeichnet sich heute schon eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung ab. Und noch etwas ist außergewöhnlich. Es bewerben sich nämlich besonders viele Frauen um ein politisches Amt. Vor allem bei den Demokraten treten viele Newcomerinnen an. Dana Cottrell ist eine von ihnen. Die Lehrerin kämpft um einen Sitz im Repräsentantenhaus und das, obwohl ihre Chancen im konservativen Wahldistrikt bescheiden sind. Was bewegt sie dazu? Matthias Kündig hat die 49-Jährige während ihrem Wahlkampf besucht.
Everybody's at work today. Dana Cottrell fällt nicht auf. Schlappe T-Shirt, Shorts, die blonden Haare zusammengebunden. Am Eingang zum lokalen Büro ihrer Partei, der Demokraten des Sumter County, wird die Kandidatin zuerst gar nicht erkannt.
Oh, I'm sorry, I didn't recognize you.
Yes, you spoke. Die Peinlichkeit überspielt Dana mit einem herzlichen Lachen. Gleich neben dem Eingang sitzen drei Freiwillige. Per Telefon versuchen sie, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, wählen zu gehen.
Okay, well, I hope you vote a Democrat and have a nice Thanksgiving.
We will find something for you to do, I promise you. Okay, my pleasure, thank you. Bye now.
Nachdem Dana eigenhändig Kisten mit Wahlwerbung ins Büro getragen hat, nimmt sie Platz. Schon als Mädchen wollte sie Präsidentin werden und die Welt verändern.
I've always wanted to be president. From when I was a little girl, I told my dad. I've always wanted to change the world and make the world better, and I thought the presidency was the perfect position to do that.
Dann wurde sie aber erst mal Lehrerin, unterrichtete 25 Jahre lang, bis Donald Trump ins Weiße Haus einzog und das Land mit seinen Tweets überzog. Da habe es bei ihr Klick gemacht.
When Donald Trump came into office, the tweets started to come out. Nobody was countering him and saying what he was doing was not leadership. The Republican Party was allowing him to say whatever he wanted or behave in any manner he wanted against other Americans because their goal to stay in power was more important than the representation of an American people. And somebody needs to stand up to that.
Jemand müsse dem Präsidenten doch entgegentreten und den Republikanern, denen es nur um Machterhalt gehe. Nun kandidiert sie für einen Sitz im Kongress mit viel Enthusiasmus und wenig Geld. $90,000 an Spenden hat sie gesammelt, neunmal weniger als ihr Gegenkandidat, der republikanische Amtsinhaber Daniel Webster. Dieser besetzt seit 40 Jahren verschiedene politische Ämter und lässt sich den Wahlkampf von einer Marketingfirma führen. Dana Cottrell hingegen ist auf Freiwillige angewiesen, zum Beispiel auf Marnie Melvin, genannt die.
I believe in Dana so much and I am dedicated to make sure we win this election.
Während 40 Stunden die Woche wirbt die um Stimmen für Dana, auch in den Seniorensiedlungen, den Villages gleich nebenan. In dieser republikanischen Hochburg werde sie als Demokratin oft beschimpft und ihre Wahlschilder zerstört.
some guy came up and just ripped the signs off and stomped them in the dirt.
Die Voraussetzungen für einen Wahlsieg von Dana Cottrell sind denkbar schlecht. In ihrem Wahldistrikt ist die Hälfte über 55 Jahre alt. Die Senioren wählen nicht nur mehrheitlich republikanisch, sondern haben auch eine höhere Wahlbeteiligung als die Jüngeren. Viele informierten sich zudem nur über den konservativen Fernsehsender Fox News, der wie eine Gehirnwäsche funktioniere.
And you have a lot of people who are just really right now brainwashed because they only listen to one place for information.
Dennoch glaubt sie, am 6. November gewinnen zu können. Ihr Gegenkandidat sei abgehoben, verdiene fast 4,5-mal mehr wie das mittlere Einkommen im Distrikt. Sie wisse als Lehrerin hingegen, welche Sorgen die Menschen in der Gegend haben.
I've been a teacher for 25 years and these children have been sitting in my classroom for 25 years. I know the homes and I know the conditions that they're coming from.
Arbeitslosigkeit, fehlende Krankenversicherung, tiefe Renten. Das seien die Probleme vieler Menschen hier. Und die Begegnungen mit diesen Menschen seien für sie Grund genug, jeden Tag in den Wahlkampf zu ziehen, 7 Tage die Woche, von morgens um 6 bis abends um 11, immer lächelnd.
You have to always smile, which isn't hard for me anyway.
Warum tut sie sich das an? Wegen der vielen Menschen, die an sie glaubten, sagt Dana. Und dann erzählt sie, wie schwierig es Anfang Jahr war, die gut 5000 Unterschriften zu bekommen, die nötig waren für die Kandidatur. Denn weil das Geld fehlte für einen Versand, mussten Familie und Freunde von Tür zu Tür.
People were running into the campaign offices to hit our campaign people with just 3 more here, 2 more here, I got 1 more here.
Erst in der Nacht, kurz vor Ablauf der Frist, waren die Unterschriftenbogen der vielen freiwilligen Helferinnen beisammen. Deiners Augen füllen sich mit Tränen der Rührung.
And just sitting there, watching how many people cared about that. It just touched my heart. Yeah. And then if we win on election day, I mean, that'll be amazing. Sorry.
1:04. Landesrecht vor Völkerrecht oder wie es die SVP formuliert, eigene Richter statt fremde Richter. Darum geht es bei der Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die am 25. November zur Abstimmung kommt. Geschrieben hat diese Initiative der Zürcher Wirtschaftsprofessor und SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt. Er sagt:
Es ist ein Angriff auf das Bundesgericht, insofern die eigenen Richter, die fremden Richter, unter anderem diejenigen in Straßburg und in Luxemburg, die EU-Richter, über unsere Verfassung stellen.
Das Bundesgericht steht also in der Kritik, ist unter Druck, unter politischem Druck, was für die obersten Richterinnen und Richter aber nichts Neues ist. Wie man dort arbeitet und wie man mit diesem politischen Druck umgeht, zeigt der Bericht von Sabine Gorsche.
Über 100 Treppenstufen führen von der Straße hinauf zum Gerichtssaal im Bundesgerichtsgebäude in Lausanne. Vorbei an der wuchtigen Steinfassade mit den 4 hohen Säulen, durch Sicherheitskontrollen wie am Flughafen, hinein in die hohen Marmorhallen. Die Architektur schüchtert ein. Das sei kein Zufall, sagt Altbundesrichter Hans Wiebrechtiger.
Man will die Justiz als eine Macht darstellen, vor der die Bürgerinnen und Bürger Respekt oder sogar Angst haben.
Angst, weil hier Entscheide fallen, die für die Betroffenen einschneidend sein können. Hans Wiebrechtiger hat solche Entscheide getroffen, als einer von 38 Bundesrichtern, 22 Jahre lang in der Abteilung Strafrecht.
Dort, in dieser Abteilung für Strafrecht, verteilt der Präsident die Fälle, die da tagtäglich hineinkommen, den Richterinnen und Richtern, damit sie diese behandeln.
Bei ihm waren das ungefähr 400 Fälle pro Jahr, die er als hauptverantwortlicher Richter beurteilt hat, schätzt Hans Wiebrechtiger. Dazu etwa 300 weitere pro Jahr als Mitrichter. Denn jeder Fall wird von mehreren Richtern angeschaut. Bei der Beurteilung der meisten Fälle seien sich die Richter einig. Die würden einvernehmlich erledigt. Doch wenn sich die Richter in ihrer Beurteilung nicht einig sind, werden die Fälle in einer öffentlichen Sitzung beraten. Und das sind dann meistens diejenigen Fälle, die zu reden geben. Hans Wiebrechtiger sagt:
Unsere Fälle können sehr viele politische Auswirkungen auch haben. Aber das ist so. Das soll so sein.
Bundesrichter bestimmen also auch, wie die Schweizer Politik umgesetzt wird, was geht und was nicht. Sie sind selbst aber auch abhängig von der Politik, denn um überhaupt Bundesrichter zu werden, braucht es nebst viel Erfahrung und Kompetenz ein Parteibuch und es braucht die Wahl durch die Bundesversammlung. Eine Wechselbeziehung also. Das sei gut so, meint Hans Wiebrechtiger, der selbst SP-Mitglied ist.
Das Volk soll auch vertreten werden in diesen Gerichten. Das heißt, wie es etwa wählt. Das heißt aber nicht, dass diese Richter nachher parteipolitische Richter seien.
Doch der politische Druck auf das Bundesgericht, auf die Justiz überhaupt, habe in den letzten Jahren zugenommen. Durch die öffentliche Diskussion über Urteile. Dieser Druck, der gehöre dazu, sagt Hans Wiebrechtiger.
Uns hat immer ein ehemaliger Präsident des Bundesgerichts gesagt, diesen Druck musst du aushalten, dafür bist du auch gut bezahlt.
Konkret 355.000 Franken pro Jahr. Und jetzt kommen die Richter wieder unter Druck, durch die Selbstbestimmungsinitiative. Hans-Uli Vogts Vorwurf, das Bundesgericht habe die Europäische Menschenrechtskonvention über die Bundesverfassung gestellt, sei falsch, sagt Wiebrechtiger. Denn die EMRK spiele im Richteralltag immer eine Rolle, egal auf welcher Stufe. Und sie habe auch die Bundesverfassung mitgeprägt. Hüterin dieser Menschenrechtskonvention ist der Europäische Gerichtshof in Straßburg. Die Instanz, welche Urteile des Bundesgerichtes allenfalls korrigieren kann. Das sei wichtig, sagt der Altbundesrichter, denn
das Bundesgericht ist nicht Gott. Von dort her gesehen wäre ein weiterer Grund, diese EMRK zu belassen.
Denn das System funktioniere und das sei im Interesse aller. Wenn etwas ändern, findet Hans Wiebrechtiger, dann in Richtung mehr Transparenz, damit das Bundesgericht etwas von seinem abgeschotteten Image wegkomme und sich öffne und so die Bürgerinnen und Bürger besser nachvollziehen könnten, was hinter den dicken Mauern in diesem imposanten Gebäude so alles vorgeht.
Sabine Gorsche. Noch eine Präzisierung. SVP-Nationalrat Hans-Uli Vogt ist natürlich nicht Wirtschaftsprofessor, sondern Professor für Wirtschaftsrecht. Gleich geht es im ersten und vierten um eine weitere Vorlage, über die wir am 25. November entscheiden, die Hornkuh-Initiative. Ein Befürworter und ein Gegner steigen bei uns in den Kuhkampfring, nach den Schlagzeilen mit Tobias Meyer.
In Großbritannien ermittelt die Polizei innerhalb der linken Labour-Partei wegen Verdachts auf antisemitische Hassverbrechen. Laut Polizei enthalten parteiinterne Dokumente Äußerungen, die strafrechtliche Ermittlungen rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft Spaniens fordert für die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung bis zu 25 Jahre Haft. Dies wegen Rebellion, Ungehorsam und Unterschlagung von öffentlichen Geldern. Per 1. Dezember werden fast 300 Originalmedikamente in der Schweiz günstiger. Das Bundesamt für Gesundheit senkt deren Preise um durchschnittlich knapp 20%. Auch bei Generika gibt es Vergünstigungen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.